Literaturagentinnen von Radio 1 und Radio 3. Mit Marie Kaiser und Anne-Dore Krohn.
Herzlich willkommen zur Sendung mit dem Buchblättern, in der es dieses Mal auch um Blätter geht.
Die Sonnenblumen verprügelt und braun, vornübergekippt am Gartenzaun. Kein Biber schwimmt mehr im Kanal. Die Blätter sterben, Herbst brutal.
Ein Gedicht zum Herbst, ein Twitter-Gedicht von Clemens Setz, und von denen bekommen Sie noch ein paar mehr in unserer Sendung. Außerdem werfen wir die Nebelmaschine an und reden mit Judith Schalanski übers Wetter. Außerdem geht es um nebulöses Schreiben mit dem Buch Was du kriegen kannst von Clemens Böckmann. Das beschreibt, wie die Stasi Sexarbeiterinnen eingesetzt hat, um an Informationen zu kommen.
Alles in allem also ein Literaturagenten-Spezial Herbst brutal.
Radio 1. Favorit Buch.
In dieser Woche wird in Berlin ganz groß das 35. Jubiläum des Mauerfalls gefeiert. Doch auch nach so langer Zeit gibt es noch immer viel zu viele unerzählte Geschichten aus der deutsch-deutschen Vergangenheit. So wie die von Uta aus Zwickau. Uta wurde 1971 gezielt von der Stasi als Sexarbeiterin eingesetzt. Der Leipziger Schriftsteller Clemens Böckmann hat Utas Geschichte aufgeschrieben. In seinem mit dem Jürgen-Ponto-Preis ausgezeichneten Debütroman Was du kriegen kannst, verwebt Böckmann die Erzählungen von Uta selbst mit Auszügen aus Stasi-Akten und seiner eigenen Perspektive auf die Widersprüche, die sich dabei auftun. Und jetzt ist Clemens Böckmann zu Gast bei den Literaturagenten.
Schönen guten Abend, Clemens Böckmann.
Hallo.
Ja, hallo. Sie erzählen in Ihrem Roman die Lebensgeschichte eines von allen vergessenen Menschen, so heißt es im Klappentext des Buches. Wie ist diese Geschichte zu Ihnen gekommen?
Das war tatsächlich eher Zufall. Eine Freundin hat mich auf die Geschichte aufmerksam gemacht. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und mit Leuten zu sprechen, weil das jetzt auch nicht ordinär ursprünglich mein Thema war. Das war nicht der Themenschwerpunkt, zu dem ich vorher gearbeitet habe, sondern eigentlich habe ich vorher andere Sachen gemacht. Und das war wirklich tatsächlich eher sozusagen ein Zufallsfund. Und desto mehr ich mich aber damit auseinandergesetzt habe, desto mehr hat mich das auch auf eine Art und Weise in so einen Sog reingezogen.
Warum?
Diese Geschichte. Weil das, fand ich, eine Figur war, die da sichtbar wurde, die ganz, ganz widersprüchlich ist, die auch so Kategorien wie Täter oder Opfer in Frage stellt, weil sie auf eine Art und Weise beides ist, und die deswegen, glaube ich, mich als literarische Figur dann ganz doll interessiert hat. Und dadurch ist dann einfach auch diese Arbeit entstanden, weil es diese Figur gab und die hat so viele Fragen an mich als Autorin, aber auch als Privatperson gestellt, dass ich mit der irgendwie einen Umgang suchen musste.
Im Roman nennen Sie diese Frau Uta Lothner und erzählen, wie sie am Anfang der 1970er Jahre von der Stasi angeworben wurde. Sie war geschieden, alleinerziehend, hat als Fachverkäuferin für Möbel gearbeitet und wollte einem langweiligen Leben entfliehen, vielleicht auch ein bisschen Glanz in ihr Leben bringen. Warum war diese Frau aber für die Stasi überhaupt so interessant? Sie hatte ja gar keine besonderen Kontakte.
Ich glaube, das ist ja vielleicht auch das Perfide daran, was ich dann auch nochmal in der Recherche nochmal mehr gesehen habe, wie weit dieses Stasi-System eigentlich reingeht in die Gesellschaft, in die vor allem die gesellschaftliche Breite. Da wird auf einmal alles interessant. Alles kriegt eine Bedeutung, ob das jetzt die Vorhänge der Nachbarinnen sind oder das Essverhalten von irgendwem oder so die Konsumgewohnheiten von irgendwelchen Leuten. Alles kriegt eine Bedeutung und alles soll minutiös protokolliert und kontrolliert werden. Und da ist dann sozusagen diese junge Frau, die Figur Uta, die aufbricht, die irgendwie aus diesem piefigen Umfeld los will, die eigentlich raus in diese Welt will, die ganz viel leben will, die auch ganz viel Hedonismus will, die gleichzeitig aber auch überzeugte Sozialistin ist, die kommt aus einem stark kommunistisch geprägten Haushalt. Und die bricht auf und die geht los und die geht raus in die Welt und die guckt sich ganz, ganz viele Sachen an. Und dadurch wird sie sozusagen interessant für die Stasi, weil sie einfach erstmal umtriebig ist, weil sie erstmal neugierig ist auf diese Welt, weil sie was von der Welt haben möchte.
Und was Uta gemacht hat für die Stasi, war ja dann, sich gezielt Männern anzunähern aus dem kapitalistischen Ausland. Wie würden Sie das nennen, was Uta da gemacht hat? Prostitution, Spionage, Sex?
Es ist, glaube ich, schwierig, da mit heutigen Kategorien oder mit heutigen Begriffen da was Treffendes drauf zu drücken. Ich glaube, auf eine Art und Weise ist es Prostitution, die da betrieben wird, von staatlicher Seite. Gleichzeitig ist es aber auch sozusagen Sexarbeit, um auch diesen Begriff dafür anzuwenden. In der Zeit aber wird eher die Formulierung Geschenkesex gewählt, weil es ganz, ganz informell ist, weil es viel weniger auch ein Selbstverständnis davon gibt, dass das Arbeit ist, was da passiert. Es gibt auch ganz wenig Verständnis, glaube ich, nur dafür, dass es sozusagen auch eine Spionagetätigkeit ist oder dergleichen, sondern da gibt es auch, und das ist, glaube ich, was in dieser Figur Uta so sichtbar wird, eine ganz große Selbstverständlichkeit, eben diese Informationen zu sammeln, eben auch eine Zusammenarbeit mit der Stasi zu machen. Und das betrifft dann ja auch das absolute Nahumfeld dieser Figur. Die redet über ihre besten Freundinnen und weiß gleichzeitig auch, dass das eventuell sozusagen vis-à-vis auch passiert. Also das zieht sich dann sozusagen ganz tief da rein.
Ja, Clemens Böckmann, Sie haben insgesamt 7 Jahre an diesem Roman geschrieben. Wie oft und wie intensiv haben Sie sich in dieser Zeit mit Uta getroffen und ausgetauscht?
Das muss ich kurz korrigieren, weil ich habe 2017, 18 damit angefangen, aber die erste Fassung von dem Roman war eigentlich 21 fertig. Also das sozusagen die Dauer ist, genau, deswegen war es, glaube ich, gar nicht so lange, aber es gab ganz, ganz viel Auseinandersetzung, immer wieder Treffen, immer wieder auch Gespräche, die auch, und das kann ich, glaube ich, sagen, bis heute andauern. Also da ist abseits von dem Roman auch eine persönliche Freundschaft und eine persönliche Beziehung entstanden.
Das spielt ja auch im Roman eine Rolle. Also der Erzähler bekommt dann auch Sachen geschenkt von der Uta, Strampler fürs Kind und Butterkekse und einen Lockenstab. Also da wird das auch genauso beschrieben, dass es so eine gewisse Nähe gibt. Wie schwierig war es eigentlich für Sie beim Schreiben, trotz dieser Nähe auch eine gewisse Distanz zu wahren, die es ja dann doch zum Erzählen auch braucht?
Ich glaube, das Erzählen ist immer ein Moment von Distanzierung. Das ist immer ein Moment, der Distanz schafft. Und der vielleicht auch ist dazu da, um bestimmte Sachen überhaupt verarbeiten zu können, um überhaupt damit umgehen zu können. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Frage davon, wann und wie diese Geschichten vielleicht erzählt werden. Und es gibt es ja auch in anderen Kontexten, dass es manchmal vielleicht auch eine Generation braucht oder auch 2 Generationen, bevor bestimmte Dinge thematisiert werden können, bevor mit einem bestimmten Blick auch auf Dinge an Dinge rangegangen werden kann. Und ich glaube, auf eine Art und Weise war ich natürlich in den Schreibprozess involviert, war ich auch in die Geschichte involviert, aber auf eine Art und Weise auch nicht.
Weil Sie zum Beispiel selber in Düsseldorf geboren sind, weil Sie Jahrgang 1988 sind.
Zum Beispiel, ja klar, das sind alles so Dinge, die da, glaube ich, mit reinspielen, dass das auch ganz viel ist, was ich mir aneignen muss als Erfahrung oder auch als Wissen, mit dem ich dann umgehen muss. Und ein Schreibprozess ist da, glaube ich, ein Weg, überhaupt Erfahrungen auch vermittelbar zu machen.
Unser Favoritbuch ist in dieser Woche Clemens Böckmanns Roman »Was du kriegen kannst«, ein Roman über die Sexarbeiterin Uta, die im Auftrag der Stasi auf Männer aus dem westlichen Ausland angesetzt wurde, inspiriert von einer wahren Geschichte. Hallo nochmals, Clemens Böckmann.
Hallo.
Hallo. Ja, der Roman setzt sich ja aus verschiedenen Elementen zusammen. Die Erinnerungsstücke von Uta, die Perspektive des Autors, der mit dieser Geschichte ringt. Aber Sie fügen in all das auch immer wieder Auszüge aus Utas Stasi-Akten ein, die Sie in den Text einweben. Warum sollen denn auch die Akten Teil Ihres Romans werden? Und wie sind Sie mit den in den Akten behaupteten Wahrheiten umgegangen als Autor?
Ich glaube, es war wichtig, das Aktenmaterial so in der Form mit aufzunehmen, weil es nochmal eine ganz, ganz andere sprachliche Ebene auch mit sich bringt. Und da wird, glaube ich, alleine durch das Lesen dieses Materials schon ein Blick ganz, ganz deutlich, der überhaupt sozusagen diese Sprache formt, die sich da dann niederschlägt. Also das ist ein
zum Beispiel, sie verkonsumiert viel Alkohol oder Utas Kolleginnen werden, über die wird gesagt, alle Genannten werden als Männer toll eingeschätzt. Was lässt sich aus dieser Sprache rauslesen?
Die ist sehr, sehr bürokratisch und versucht ganz, ganz genau zu sein. Und gleichzeitig fragt man sich eigentlich, was ist das für eine Genauigkeit? Also was nimmt die eigentlich genau in den Blick? Und wo ist die eigentlich auch total ungenau? Also wie kalt ist die eigentlich auch? Wie zweckorientiert ist die? Wie brutal ist die auf eine Art und Weise? Und da war es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, diese Sprache einfach als Sprache, als Form an sich mit abzubilden, weil ich glaube, die erzählt ganz, ganz viel einfach nur über sich selber, dadurch, dass man sie liest in der Form, wie sie ist.
Auf jeden Fall ist es keine Figur, die von der zurückhaltenden Sorte ist. Uta mischt sich immer wieder ein in den Schreibprozess. Sie gibt dem Erzähler auch immer wieder Schreibtipps und sagt ihm, das musst du so schreiben, das lesen die Leute gern. Oder jetzt musst du aber endlich mal fertig werden mit dem Roman. Außerdem stellt diese Uta den Autor immer wieder vor Herausforderungen, weil sich immer wieder Widersprüche auftun. Also erinnern ist unzuverlässig. Wie sind Sie als Autor mit diesen Widersprüchen umgegangen?
Ich glaube, der Roman nimmt sich ja eine Aufgabe, die unlösbar ist. Der versucht, ein Leben zu erzählen. Das geht nicht. Das heißt, von der ersten Sekunde an war da eigentlich eine Aufgabe im Raum, die nicht zu bewältigen ist. Und dann stellt sich vielmehr die Frage, was passiert danach? Und ich glaube, da war es für mich immer wichtig zu gucken, wie gehen vielleicht die unterschiedlichen Formen zusammen? Wie gehen die unterschiedlichen Ebenen zusammen? Und irgendwo das, was vielleicht eine historische oder eine historische Wahrheit ist dazwischen. Das liegt eigentlich da drin, dazwischen. Und das ist etwas, was sich vielleicht nur mit der Literatur fassen lässt, was vielleicht sozusagen oder was wahrscheinlich historisch oder geschichtswissenschaftlichen Zugriff nicht oder darüber nicht erreichbar ist, sondern eben nur mit der Literatur erreicht werden kann.
Und was Sie auch machen in der Form Ihres Romans, man hat als Leserin das Gefühl, auch in so einem Nebel zu sein. Also diese Undurchschaubarkeit des Systems in der DDR haben Sie wirklich auf den Roman übertragen. Wir wissen nicht so richtig, wem sollen wir trauen. Wir spüren diese Widersprüche. War das genau von Ihnen so beabsichtigt, dieses sich im Nebel fühlen, was ich da empfunden habe?
Ich glaube, es war ein schon ganz, ganz wichtiger Moment, den aufzugreifen. Also diese Erfahrung der Repression, die Uta auch erfährt, die ja ganz viel eher nicht auf einer direkt körperlichen Ebene stattfindet, sondern auch ganz, ganz viel eben in einem nicht sichtbaren Bereich, also eher psychischer Art ist. Und die auch nochmal entsprechend in eine ästhetische Form zu bringen, da war es, glaube ich, oder da war es wichtig, eben diesen Verunsicherungsmoment mit aufzunehmen, ja.
Sie haben vorhin gesagt, Sie sind mit Uta sogar noch befreundet. Der jahrelange Austausch mit ihr hat zu einer Freundschaft geführt. Was sagt sie denn zum Roman? Ist sie zufrieden? Ist sie froh, dass ihre Geschichte jetzt gelesen wird?
Sie ist glücklich, dass das Buch da ist, auf jeden Fall, ja. Und ich glaube auch ganz, ganz froh, dass die Geschichte gesehen wird und gehört wird und dass es einen Weg gab, diese Geschichte zu erzählen, ja.
Und wie gut können Sie mit all den Widersprüchen, mit all den offenen Fragen leben, die auch nach so vielen Jahren Arbeit an dem Roman immer noch offen bleiben?
Ich glaube, das lässt sich nicht lösen. Das ist was, mit dem man kontinuierlich immer wieder einen Umgang finden muss. Da ist, glaube ich, Austausch ganz wichtig. Da ist auch darüber reden ganz wichtig. Da gibt es aber auch mit Sicherheit Punkte, die sich nicht auflösen lassen, die dann eher was mit Vertrauen und eben Beziehungsarbeit zu tun haben.
Ja, unser Favoritbuch ist in dieser Woche der Roman Was du kriegen kannst von Clemens Böckmann. Erschienen im Hansa Verlag, hat 417 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen Dank, Clemens Böckmann.
Sehr gerne.
Tschüss.
Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Wer noch was vorhat im Leben, der lebt auch länger. Das ist eine der Erkenntnisse, die bei mir hängen geblieben sind aus dem Gespräch in der vergangenen Woche mit Chemie-Nobelpreisträger Venki Ramakrishnan. Sein Buch Warum wir sterben ist gerade bei Klett-Cotta erschienen und beleuchtet dieses Thema Langlebigkeit nochmal unter ganz neuen Vorzeichen. Auch eine lange Leseliste, eine Liste mit Büchern, die wir unbedingt noch lebend lesen wollen, kann lebensverlängernd wirken und das freut uns Literaturagenten natürlich besonders.
Ja, auf jeden Fall. Und Venki Ramakrishnan selbst, der liest nicht nur Fachbücher, sondern ist auch ein literarisch interessierter Geist. Und deswegen haben wir die Gelegenheit natürlich genutzt und ihn nach einem Buch gefragt, das ihn zuletzt so richtig umgehauen hat, nach seinem Wirkungstreffer.
One book I recently read was a book by Philip Roth called The Plot Against America.
Ein Buch, das ich kürzlich gelesen habe, ist The Plot Against America. Die Verschwörung gegen Amerika von Philip Roth. Ein Roman, der gerade für Deutsche interessant sein könnte, denn es geht darum, was passiert wäre, wenn es eine alternative Geschichte gegeben hätte. Eine Geschichte, in der der nazifreundliche amerikanische Flugpionier Charles Lindbergh plötzlich zum Präsidenten gewählt worden wäre und Roosevelt besiegt hätte. Dann hätte Amerika einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Dann hätte es in Amerika eine Art Faschismus gegeben. Diesen Roman hat Philip Roth lange geschrieben, bevor Trump so groß geworden ist. Er zeigt, dass die Vorstellung, dass so etwas hier in den USA nicht passieren kann, ein trügerisches Gefühl ist. Denn Deutschland war ein hochkultiviertes Land. Ein Land, das Beethoven und Goethe hervorgebracht hat und all die berühmten Physiker und den Mathematiker Gauss. Ein hochentwickeltes Kulturland. Wenn es also in Deutschland passieren konnte, kann es überall passieren. Es ist ein sehr spannender, aber auch sehr beunruhigender Roman.
And this is a very exciting novel to read. I mean, also worrying, but exciting.
Also, wenn Sie sich beunruhigen lassen wollen und was Spannendes lesen wollen und auch die politischen Großereignisse dieser Woche in den USA verarbeiten wollen, literarisch, dann empfiehlt Ihnen Chemie-Nobelpreisträger Venki Ramakrishnan den Roman The Plot Against America, also Verschwörung gegen Amerika. Den hat Philip Roth schon 2004 veröffentlicht und er ist in der Übersetzung von Werner Schmitz als Taschenbuch bei Rowohlt erschienen. 544 Seiten, kosten 12 Euro.
Einer der innovativsten und auf beglückende Art verstörendsten Autoren der Gegenwart ist der Österreicher Clemens J. Setz. Er steht für große Offenheit im Denken und im Schreiben. Er hat sich unter anderem schon mit künstlicher Intelligenz, mit Splatter, mit Bots, mit Synästhesie und mit Kunstsprachen auseinandergesetzt. Und vor 3 Jahren hat er mit damals 39 Jahren als einer der jüngsten Autoren jemals den Georg-Büchner-Preis gewonnen.
Und damals haben einige die Frage gestellt, ob der Preis nicht nur für Clemens Setz Gedichte, Romane und Erzählungen verliehen wurde, sondern auch für seine Twitter-Poesie. Die ist bzw. war mal ein eigenes Genre. Diese Zeichenbeschränkung auf 140 und später 280 Zeichen hat dazu geführt, nicht nur bei Clemens Setz, dass so eine ganz eigene Art der Poesie entstanden ist. Und für ihn, sagt er, war dieser formale Zwang ein Glück. Er brachte ihn hin und wieder auch zurück zum Reimen, für das er sich früher immer geschämt hätte.
Herbsttag. Gewaltig endet so das Jahr, der Baum kriegt gelbe Strähnen ins Haar, auf Ästen kriegt er gelbe Pfoten, so lobt die Erde ihre Toten.
Ja, extra eingelesen für die Literaturagentinnen, ein Tweet von Clemens J. Setz. Seine Twitter-Poesie kann man jetzt vollkommen analog nachlesen und zwar in einem Buch, also total oldschool. Das All im eigenen Fell heißt es, Untertitel Eine kurze Geschichte der Twitter-Poesie und das ist ein Erinnerungsbuch im doppelten Sinne.
Im ersten Teil ist so eine Auswahl drin von Setz eigenen Twitter-Gedichten und im zweiten hat er Tweets von anderen Twitter-Poeten und Poetinnen versammelt, zum Beispiel von Computerfan 2001, Susi Bums, Karl Spahler oder der Autorin, die unter dem Namen Standseilbahn im November 2019 ein durchaus kryptisches Gedicht in die Welt gezwitschert hat.
Ein Tweet von @Standseilbahn vom 14.11.2019. Wenn ich morgen in Husarenfarben lackiert mit einer melonengroßen Walnuss im ausgerenkten Kiefer erwache, bitte stellt mich auf euer festlich dekoriertes Regal.
Poetische Wunderkerzen nennt Clemens Setz im Vorwort diese Twitter-Texte. Das ist oft heiterer Unsinn, zugespitzte Gedanken und nicht selten auch falsche Wortendungen und Deklinationen. Also ein eigenes Twitter-Deutsch entstand da, so eine Art subversive Plattform, eine eigene Literatursparte.
Ich finde, ein bisschen ironisch wirkt es natürlich schon, dass die Tweets jetzt ausgerechnet als Buch erscheinen. Auch weil Clemens Setz ja angekündigt hatte, nie wieder Gedichte in Buchform zu veröffentlichen.
Ja, das stimmt. Aber dieses Buch ist einfach eine Rettungsmaßnahme. Denn seit Elon Musk Twitter gekauft hat und zur Plattform X gemacht hat, ist es vorbei mit der Blüte der Twitter-Poesie. Das Zeichenlimit ist weg und längere Zeit inaktive Konten werden jetzt gelöscht. Clemens Setz jedenfalls dichtet dort nicht mehr. Und wir stellen eben fest, Papier ist doch langlebiger als eine Plattform. Mhm. Und ja, ich bin dankbar, dass Clemens Setz diese kurze Ära der Twitter-Poesie als Buch bewahrt hat, unter anderem dieses Herbstgedicht von ihm bleibt damit für die Nachwelt erhalten.
Die Sonnenblumen verprügelt und braun, vornübergekippt am Gartenzaun. Kein Biber schwimmt mehr im Kanal, die Blätter sterben, Herbst brutal.
Das passt so perfekt auf den heutigen Herbstsonntag. Ja, man kann den Herbst nicht schöner beschreiben als Clement J. Setz in diesem Twitter-Gedicht in genau 140 Zeichen nachzulesen in seinem Buch Das All im eigenen Fell, eine kurze Geschichte der Twitter-Poesie. Und das ist erschienen im Surkamp Verlag, hat 192 Seiten und kostet 23 Euro. Für alle, die Lust haben auf Quatschgedichte und manchmal Sehnsucht haben nach diesem kleinen blauen Vogel. Und wir hören jetzt ganz passend zu diesem letzten Herbstgedicht Iggy Pop mit Les Feuilles Mortes.
C'est une chanson qui nous ressemble.
Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ich verschreibe Ihnen da mal.
Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Immer am Sonntag, wenn alle Praxen geschlossen sind, dann bieten wir hier in den Literaturagenten eine ganz besondere Therapie an. Bei der Buchbehandlung machen wir uns auf die Suche nach einem Buch, das möglichst gut zu Ihrer Lebenslage passt und Ihr Leben ein kleines bisschen besser macht.
Verordnet wird es auch heute wieder von einem erfahrenen, unabhängigen Buchbehandler. Und wenn Sie auch mal bei uns drankommen wollen, dann einfach auf radio1.de oder radio3.de bewerben und dann finden wir vielleicht auch das richtige Buch für Sie.
Heute bekommt unsere Hörerin Natalia eine maßgeschneiderte Buchbehandlung. Hallo Natalia.
Hallo.
Hallo. Sie haben uns geschrieben, dass Sie und Ihr Mann ein schönes Pärchenritual haben. Sie lesen sich abends immer gegenseitig vor. Wie lange machen Sie das schon?
Oh, seit Jahren. Also man muss fairerweise sagen, meistens liest er.
Ach, das ist
also
doch mal
er
schön.
Macht schon den Großteil, aber ich lese dann auch ab und zu mal. Ja, wir machen das schon seit Jahren. Ich finde es unglaublich schön einfach so, weil ich bin so eine Leseratte und ich finde das total toll, immer so ein Buch zu haben, was ich mit meinem Mann teilen kann und mit ihm dann darüber reden und wir unterhalten uns. Also einmal dieser Gesprächsstoff, den man dann füreinander hat und dann ist das halt auch, finde ich, auch so eine ganz gemütliche Situation. Dann meistens ist es im Bett, manchmal dann auch schon nachmittags oder so auf dem Sofa, aber meistens abends im Bett so eingekuschelt mit einer Tasse Tee und dann liest er so lange vor, bis ich einschlafe und das ist einfach was ganz Tolles.
Ich sag mal so, gerade an so einem kalten Novemberabend wie heute klingt das wie der perfekte Plan für alle da draußen.
Ja.
Es hat auf jeden Fall Potenzial zum Nachmachen. Ich muss gestehen, ich schlafe immer leider ein, wenn man mir vorliest.
Ja, aber, ich auch, ja. Aber halt nicht schon bei Seite 2, sondern bei Seite 20 oder so.
Sie gestehen ja in unserem Fragebogen, dass für Sie ein Buch auch nicht immer super niveauvoll sein muss. Sie schreiben, manchmal darf es auch einfach ein Fernsehersatz sein. Wie ist das? Lesen Sie mehr, als Sie Fernsehen?
Ja, auf jeden Fall.
Und macht auch glücklicher, oder?
Ja, total. Also ich finde es, gerade beim Fernsehen ist es ist es ja wirklich nur so, wenn es nicht ein guter Film ist, dann ist es ja einfach nur so, sich so zuballern. Und dann lese ich lieber einfach nur einen Unterhaltungsroman. Ich habe immer das Gefühl, ich muss so einen Unterhaltungsroman und dann wieder ein bisschen was mit Niveau hinterher schieben. Und dann wechselt sich das so ab.
Sie haben geschrieben, dass Sie im Moment zum Nachschieben ein Buch bräuchten, das Sie so richtig zum Lachen bringt. Und
ja.
Was bringt Sie denn zum Lachen und Ihren Mann vielleicht auch noch?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben so ein bisschen drüber nachgedacht, wo wir das letzte Mal so richtig lachen mussten. Ich glaube, bei Quality Land haben wir wirklich lachen müssen.
Mhm. Von Martin Luther King.
Ja, genau. Ich glaube, dann das letzte Mal bei Föhnlage von Jörg Maurer. Das hatte so eine Komik, dass wir wirklich, also da waren wir noch in der Uni, da habe ich die Uni abgesagt und mein Mann ist nicht zum Praktikum gegangen, weil wir dieses Buch zu Ende lesen mussten. Da haben wir wirklich uns schlapp gelacht. Aber es ist wirklich selten, sowas zu finden, wo man so richtig lachen kann. Und die letzte Buchberatung zum Lachen, da habe ich mich in London beraten lassen. Und haben die mir ein ganz lustiges Buch empfohlen. Und das war das deprimierendste Buch, das ich je gelesen habe.
Das machen wir heute Abend anders. Denn Ihr Buchbehandler ist heute Christian Koch von der Hemmet-Krimi-Buchhandlung in der Friesenstraße in Berlin-Kreuzberg. Hallo Christian.
Ja. Hallo, ich wünsche einen schönen Abend.
Hallo.
Du hast mitgehört. Welches zum Lachen bringende Buch und zum Vorlesen geeignete Buch möchtest du Natalia und ihrem Mann verschreiben?
Also, ich habe ein Buch ausgesucht von Autoren Sven Stricker, ein deutscher Autor. Der hat das vor 10 Jahren geschrieben und der Titel ist schlecht aufgelegt. Es ist ein in Berlin spielender Roman. Am Anfang sind es zwei Hauptfiguren, die sich anfreunden, Paul und Kuli. Die haben einen sehr eigenartigen Job. Die arbeiten beide in einem recht merkwürdigen Callcenter. Und bei einem der ersten Anrufe, ja, glauben sie, dass sie in einen Mordfall verwickelt werden. Das ist so eine kleine Anspielung auf Fenster zum Hof von Hitchcock. Warum ich dieses Buch ausgesucht habe, es sprüht vor Dialoghumor. Ich glaube, mehrere Lachanfälle gerade am Anfang sind garantiert. Es hat auch so ein Hundertstel Berliner Schnauze, ohne dass jetzt Berlinert wird. Und dieser Sven Stricker ist einigen Leuten, glaube ich, heute bekannt, weil er die Sörensen-Romane geschrieben hat, die, glaube ich, auch ziemlich populär verfilmt worden sind. Und wie gesagt, das ist aber sein erster eigenständiger Roman. Und ich glaube, dass der auf den Buchbehandlungsbogen von dir, Natalia, ziemlich passt. Und deswegen habe ich den eben ausgesucht.
Natalia, wie hört sich das für Sie an?
Ich finde, das klingt super. Gerade so Dialoghumor ist ja gerade, wenn man es so vorliest, sich gegenseitig, was, wo man dann ja noch leichter drüber lachen kann. Das klingt super.
Also das ist eben auch ein Punkt, warum ich diesen Roman ausgesucht habe, weil ich bin auch großer Freund von gutem Dialoghumor, wenn der passt. Und im Buchbehandlungsbogen war ja auch erwähnt, dass gute Unterhaltung was ganz Tolles ist. Und diese Meinung teile ich zu 100%.
Also auf jeden Fall besser als Fernsehen. Das ist ein Buch, das Christian Koch empfohlen hat, von Sven Stricker, schlecht aufgelegt. Ein Buch zum Vorlesen oder zum Selberlesen, auf jeden Fall besser als Fernsehen. Christian Koch war das von der Hemmet-Krimi-Buchhandlung in der Friesenstraße in Berlin-Kreuzberg. Das Buch von Sven Stricker, schlecht aufgelegt, hat 352 Seiten. Und das gibt es als Taschenbuch für 16 Euro bei Rowohlt.
Vielen Dank, Christian, und vielen Dank, Natalia. Wir wünschen euch einen kuscheligen Abend. Und ja, bei dem Buch, was Christian jetzt empfohlen hat, ich glaube, das ist nicht mit Einschlafen. Also bei Lachanfällen kann ich nicht einschlafen. Aber kann man ja auch zu anderen Tageszeiten lesen.
Genau.
Gerne.
Super. Vielen lieben Dank.
Danke.
Gern geschehen.
Tschüss.
Die Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de oder radio3.de. Autoren sind auch nur Leser.
Der Comiczeichner Sascha Hommer ist nicht nur ein Meister seines Fachs, er ist auch ein umtriebiger Netzwerker und Mitbegründer des Hamburger Comicfestivals. In seinem neuesten Projekt hat er sich dem Märchen Das kalte Herz von Wilhelm Hauff gewidmet und damit auch seiner eigenen Heimat, dem Schwarzwald.
Denn im Schwarzwald spielt das düstere Kunstmärchen um den jungen Köhler Peter Munk, der aus Gier nach Reichtum sein Herz gegen einen Stein eintauscht. Und der Berliner Comiczeichner Flix hat den Band Das kalte Herz von Sascha Hommer gelesen und nimmt uns jetzt mit in den dunklen Schwarzwald. Guten Abend, Flix.
Guten Abend.
Hallo Flix. Ja, diesem Romantikautor Wilhelm Hauff verdanken wir auch so schöne Märchen wie Kalif Storch, Zwergnase oder der kleine Muck. Wie ging nochmal die Geschichte vom kalten Herz? Ist schon eine Weile her bei mir.
Also ich fasse das mal kurz zusammen. Wir haben einen Köhler. Köhler sind Menschen, die ihr Geld damit verdienen, dass sie aus Holz Kohle machen, also nicht sehr reich sind. Weil er das blöd findet, nicht reich zu sein, sucht er einen Waldgeist auf, und der ihm drei Wünsche gewähren soll. Der kriegt aber nur zwei davon, weil der Waldgeist dann sagt, du bist zu doof für diese Wünsche, du machst das nicht clever. Er kriegt ein Glashaus, wo man Glas herstellt. Versuch ist aber überhaupt nicht wirtschaftlich dazu in der Lage, das zum Prosperieren zu bringen, sucht also dann wirklich einen Bösewicht auf, den Holländer Michel, der mit dem Teufel verbunden ist, so kann man das verstehen, tauscht sein lebendiges Herz gegen Geld, bekommt dafür einen Stein eingesetzt und wird zu einem gefühlskalten, dunklen Mann.
Also eigentlich so ein klassischer Pakt mit dem Teufel, fast so wie im Faust oder bei Tim Thaler, der ja sein Lachen verkauft. Würdest du sagen, das ist so eine Geschichte, die ist so universell, die zieht auf jeden Fall heute auch noch?
Total, total. Also ich war ganz überrascht. Also ich war zum einen überrascht über die Wahl von Sascha Homma, dass er das kalte Herz macht. Dann erinnerte ich mich, dass ich das als Kind auch immer wieder gelesen habe, diese Hauffmärchen oder vorgelesen bekommen habe und die richtig gruselig fand.
Du Flix, mir ging das auch so. Ich hatte so eine Hörspielplatte von Das kalte Herz und die war so gruselig. Gerade diese Szene in dieser Höhle, wo dann die ganzen Herzen der Menschen aufbewahrt wurden. Also es war richtig, richtig gruselig. Ich konnte das eigentlich nie zu Ende hören.
Ist es auch. Aber wenn man das jetzt liest, dieses Buch, sieht man auf einmal Parallelen zu der heutigen Zeit. Also man kann eben einen gefühlskalten Wirtschaftsmagnaten da sehen. Man kann Parallelen zu einem aktuell gewählten Präsidenten in den Vereinigten Staaten sehen. Man sieht Parallelen zum Kapitalismus. Man kann aber auch Influencer betrachten, die bereit sind, alles von sich preiszugeben, um eben Erfolg zu haben. Also das Märchen hat eine wirkliche Stärke, die man heute immer noch gut lesen kann.
Was spielt dieser düstere Wald denn für eine Rolle? Wie setzt denn Sascha Homma das als Comic in Szene?
Oh, das macht er ganz gut. Also Sascha nutzt hier so Bleistiftzeichnungen, arbeitet ganz viel mit Schraffuren, mit Schatten. Man sieht den Zeichnungen auch an, dass er im Schwarzwald unterwegs war. Also man sieht die Bäume, man sieht die Landschaften. Und er schafft es, aus dem Wald einen eigenen Protagonisten zu machen. Der Wald wird ein Urwald dargestellt und ist ja immer ein Symbol für das Unterbewusste. Der ist tief, der ist dunkel, der ist undurchdringlich. Man muss diesen Ort aushalten. Es ist kein freundlicher Ort, aber auch keiner, der einen zerstört, sondern der einen herausfordert. Und das passt wunderbar zu dieser Geschichte.
Also Flix, ich könnte das auch lesen, ohne dass mein Trauma da wieder neu angefacht wird vom kalten Herz aus der Kindheit.
Ich würde es empfehlen, ja. Weil das Tolle ist, du hast zwar einen dunklen Hintergrund und echt eine düstere Geschichte, aber du hast freundliche Charaktere. Also die Figuren, die Sascha Homma zeichnet, haben was leicht Manga-eskes, haben auch was leicht Illustratives aus Kinder- oder Jugendbüchern. Die sind extrem zugänglich. Man geht gerne mit denen an den Abgrund.
Wie geht denn Sascha Homma in Das kalte Herz mit dem Original um? Also zum Beispiel mit der altertümlichen Sprache von Wilhelm Hauff, aber auch mit den Figuren. Also er macht zum Beispiel aus dem Glasmännchen ein Glasweiblein und der böse Bann, der wird im Märchen durch das Zeigen eines Kreuzes gebannt. Und hier ist es Pfeifentabak.
Ja, also er nimmt sich ein paar Freiheiten raus, das auch an der Stelle zu aktualisieren, weil ja, wie so viele Geschichten aus dieser Zeit haben die so eine gewisse Männerlastigkeit. Das sind die Helden, das sind aber auch die Bösewichte. Die Frauen sind so ein bisschen Beiwerk in der Geschichte und das versucht er zu verändern. Also das versucht er nicht nur, das gelingt ihm auch. Auf einmal bekommt Lisbeth, also das Mädchen, also die Tochter vom Wirt des Ortes, die er dann später heiratet, eine tragendere Rolle. Seine Mutter bekommt eine deutlich größere Rolle. Und wie gesagt, die Geister dürfen hier auch das Geschlecht wechseln, was ich ziemlich schön und aktuell finde.
Zum Schluss fragen wir dich immer nach deinem Kurzkommentar für den Buchdeckel. Wie lautet der denn für Das kalte Herz von Wilhelm Hauff hier als Comic?
Also das muss kurz sein, ne? Ich würde es gerne einfach so allen empfehlen, das zu lesen, weil es einfach für Kinder sich geeignet ist, für ältere Leserinnen. Weißt du, das ist so ein Buch, was man mit einer Decke und Tee bei so einem düsteren Tag lesen kann und so.
Ab welchem Alter, Flix?
Also ich sag mal so, ich würde es meiner Tochter hinlegen und die ist 8. Also ich glaube, die kommen damit klar. Vielleicht muss man vielleicht das ein oder andere erklären, aber das können die ab. Also Märchen haben ja genau diese Qualität, ja, dass sie einen ein bisschen fordern und ein bisschen was vom Leben erzählen, ohne belehrend zu sein. Ich würde einfach draufschreiben, Hommers bisher bestes Buch.
Oder bitte einfach alle lesen ab 8.
Ja.
Genau.
Und sogar enttraumatisierend für Marie Kaiser, die ihr Gruseltrauma damit vielleicht hinter sich lässt mit dem kalten Herz. Oh, vielen Dank an den Berliner Comiczeichner Flix über Sascha Hommer. Das kalte Herz nach einem Märchen von Wilhelm Hauff ist erschienen im Reprodukt Verlag, hat 160 Seiten und kostet 24 Euro.
Tschüss, gruseligen Abend noch.
Tschüss.
Es ist wieder Fontane. Und wenn Sie jetzt sagen, Moment mal, das kann doch nicht stimmen, Fontanes 200. Der war doch 2019, dann haben Sie zwar recht, aber nur, wenn Sie Theodor Fontane meinen. Der Geburtstag seiner Frau Emilie allerdings, der jährt sich am kommenden Donnerstag zum 200. Mal.
Ja, ohne Emilie hätte Theodor Fontane wohl kaum seine erfolgreichen Bücher geschrieben. Sie war nicht nur seine Wegbegleiterin und Ehefrau, sondern auch Unterstützerin, Managerin und Abschreiberin. Über 40 Bücher von ihm hat sie ins Reine gebracht, unter anderem den Stechlin, Effi Briest oder natürlich die Wanderungen durch die Mark Brandenburg.
Das Potsdamer Theodor Fontane Archiv rückt diese außergewöhnliche Frau dieses Jahr ins Scheinwerferlicht und widmet ihr unter anderem die Ausstellung Emilie 200. Und wir sprechen mit Dr. Anna Busch. Sie ist stellvertretende Leiterin des Fontane-Archivs und hat diese Ausstellung über Emilie Fontane federführend betreut. Hallo Frau Busch, herzlich willkommen bei uns Literaturagentinnen heute.
Hallo, schön, dass wir über Emilie Fontane sprechen können.
Ja, Emilie Fontane hat sich zeitweise auch beklagt, dass sie sich nur noch wie eine Abschreibemaschine fühlte. Lange ist sie fast komplett verschwunden hinter ihrem Ehemann. Wie würden Sie diese Rolle beschreiben? Was hat sie alles für ihren Mann getan? Was war ihr Eigenleben auch?
Grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, dass es in der Fontane-Forschung immer mal wieder eine Beschäftigung mit Emilie Fontane gegeben hat, aber in erster Linie eine Beschäftigung mit den von ihr überlieferten Briefen. Das heißt, das Bild, das von ihr vorherrscht, war das, was sich aus ihren Briefen herauslesen lässt. Ich kann ja mal sagen, so ein paar Zahlen nennen. Wir haben im Fontane-Archiv ungefähr 500 Briefe aus Emilie Fontanes Feder. Und im Vergleich dazu ungefähr 6000 Briefe von ihrem Mann. Also man sieht diesen großen Unterschied. Das liegt daran, dass sie hat ja einige Jahre länger gelebt, als ihr Mann die Briefe zum Teil vernichtet hat, also zensierend eingegriffen hat. Und aber auch, dass die Aufbewahrung von Briefen von Frauen als weniger notwendig erachtet worden sind oder auch, ja, sie selber so ein bisschen hinter ihm verschwunden ist. Heute richten wir den Blick noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive auf Emilie Fontane. Und das hat in meinen Augen mit einer grundsätzlichen Neubewertung weiblicher Perspektiven in der Geschichts- oder vielleicht in der Literaturgeschichtsschreibung zu tun. Und da rücken dann auch solche Überlegungen zu einem, ich will sagen, veränderten Verständnis von Autorschaft und Kollaboration ins Zentrum. Und da geht es dann eher um Zusammenarbeit, weniger um Einzelleistung. Und man kann vielleicht auch diesen bis dato unsichtbaren Teil ihrer Arbeit als einen Teil des gemeinsamen Schaffensprozesses oder sowas verstehen und anerkennen und das vielleicht auch nochmal neu bewerten.
Wie würden Sie denn das beschreiben, was sie wirklich für ihn getan hat? Also heute würde man von Mental Load sprechen. Und wenn man ein bisschen nachliest, dann merkt man ja wirklich, ohne Emilie hätte Theodor das alles nicht wuppen können. Also die hat die Kinder erzogen, die ist teilweise für ihn ja auch mit Bittstellerbriefen unterwegs gewesen. Könnte man sagen, ohne Emilie hätte Theodor Fontane niemals diesen Erfolg haben können?
Ja, Mental Load, sagen Sie, und Care-Arbeit, klar, das hat sie auf jeden Fall gewuppt. Also sie hat sich ja selber, wir haben die Abschreibemaschine eben schon genannt, sie hat tatsächlich tausende Seiten von Manuskripten für ihn abgeschrieben, mitunter auch nicht so ganz ohne Verdruss, muss man sagen. Also ich glaube, 1887 legt er ihr seinen Roman Unwiederbringlich zur Abschrift unter den Weihnachtsbaum. Ich glaube, das hat keine ganz große Freude hervorgerufen.
Vergiftetes Geschenk.
Ein bisschen. Und auch beim Stechlin, also 500 Seiten lang abschreiben, da war sie nicht ganz begeistert. Und er beschwert sich dann, sie möge doch nicht so eine große Langeweile zur Schau stellen bei dieser Arbeit. Sie war ihm also Gesprächspartnerin, vielleicht auch Kritikerin, Abschreiberin. Und das alles mal abgesehen eben von dem, dass sie 7 Kinder auf die Welt gebracht hat und Haushalt und Finanzen führt.
Ja, also man kann wirklich nur in die Knie gehen vor dieser Workload und Mental Load von Emilie Fontane. Ich habe mit großer Begeisterung damals gelesen den Ehebriefwechsel der beiden. Und da gibt es ja auch einige Misstöne. Also unter anderem war sie ziemlich unzufrieden mit den finanziellen Verhältnissen. Nach allem, Frau Busch, was Sie über die Fontanes wissen, glauben Sie, die beiden hatten eine gute Ehe?
Oh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Eine gute Ehe, das kann ja für den einen das und für den anderen das bedeuten. In jedem Fall war es sicher eine vielschichtige und eine langjährige Ehe. Diese finanzielle Situation gehört mit Sicherheit zu den herausforderndsten Aspekten. Die Entscheidung Fontanes, diesen unsicheren Schriftstellerberuf zu wählen, das war für Emilie Fontane extrem schwierig. 4 von den ursprünglich 7 Kindern sind kurz nach der Geburt gestorben. Auch das, glaube ich, ein schweres Los, mit dem sie zu kämpfen hatte. Und es gibt auch uneheliche Kinder, soweit wir wissen, auch eine schwierige Situation. Und dann muss man das Ganze vielleicht auch noch mal vor dem Hintergrund ihrer eigenen Biografie betrachten. Also sie wird unehelich geboren, wächst zunächst beim Onkel auf, dann wird sie als 3-Jährige per Zeitungsannonce zur Adoption angeboten. Sie wird adoptiert, hat dann 3 unterschiedliche Stiefmütter. Also das alles eine ganz, ja, kann man sagen, von Unsicherheit geprägte Lebenssituation, die dann ihre Auflösung eigentlich erst in der Ehe mit Theodor Fontane findet. Und das ist für Emilie Fontane trotz dieser ganzen Widrigkeiten, die ich eben genannt habe, ein gesellschaftlicher Aufstieg, glaube ich.
Was für ein Leben hat sie geführt? Mal unglaublich, diese Emilie. Was ist denn in der Villa Quandt zu sehen, in der Ausstellung Emilie 200? Was erfahren wir über sie? Welche Objekte gibt es da noch von ihr?
Die Ausstellung, die wir im Moment im Fontane-Archiv zeigen, hat eigentlich 2 Aufhänger. Zum einen natürlich das 200. Geburtsjubiläum von Emilie Fontane. Das haben wir zum Anlass genommen, uns mal mit all den Objekten und Materialien zu beschäftigen, die wir von ihr und zu ihr bei uns im Haus haben. Und davon wird eben einiges in der Ausstellung auch gezeigt. Das sind Briefe, das sind die von ihr geführten Haushaltsbücher. Erstmals gibt es auch umfangreiche Materialien zu ihrer Biografie aus Kirchenbüchern, Heiratsregistern, Sterbeurkunde. Das haben wir alles zusammengetragen. Und es gibt Einzelobjekte zu sehen, zum Beispiel ihren Tintenlöscher, einen Fächer gibt es zu sehen. Und dann beschäftigen wir uns mit ihren unterschiedlichen Rollen, also der Briefschreiberin, der Leserin, der Managerin und eben auch mit ihrer Unterstützung der literarischen Arbeit ihres Mannes. Aber der 2. Aufhänger, das ist eigentlich noch was anderes. Wir konnten Ende des Jahres, ich sag mal, eine sehr glückliche Erwerbung tätigen, nämlich das Adolf Menzel-Gemälde Lesende Dame, das Menzel Emilie Fontane gewidmet hat. Und das ist ursprünglich in ihrem Nachlass überliefert worden und hat dann viele unterschiedliche Besitzstationen durchlaufen und ist dann jetzt wieder nach Deutschland zurückgekommen und im Fontane-Archiv beheimatet. Und da freuen wir uns sehr, dass wir das auch in der Ausstellung zeigen können.
Das alles können Sie sehen in der Ausstellung Emilie 200 in der Villa Quandt, aber nur noch am Geburtstag von Emilie am 14. November von 16 bis 19 Uhr, jedenfalls in Potsdam. Wer das verpasst, der geht dann einfach nach Berlin, denn im November zieht die Ausstellung um und zwar ins Hugenottenmuseum im Französischen Dom in Berlin-Mitte und bleibt dann da bis März nächsten Jahres.
Und wer noch tiefer einsteigen möchte in das Leben dieser unglaublichen Frau und Netzwerkerin, im Aufbauverlag ist im Oktober erschienen Dichterfrauen sind immer so, Autobiografie in Briefen, herausgegeben von Christine Hehle und Gotthard Erler, mit zahlreichen Briefen von Emilie aus mehreren Jahrzehnten.
Und wir sagen vielen Dank, Anna Busch, für das Interview.
Ich danke sehr.
Tschüss.
Tschüss.
So, und jetzt reden wir mal übers Wetter, Marie. Normalerweise ist das ja eigentlich ein Zeichen für Smalltalk, aber im Literaturforum im Brechthaus in Berlin-Mitte machen sie gerade genau das Gegenteil, denn dort ist das Wetter gerade Thema des Projekts 100 neue Wörter für. Und in dieser Lecture-Performance-Reihe steigen KünstlerInnen ganz tief ein in ein bestimmtes Thema. Es ging schon um Zuhause und um Arbeit und jetzt drehen sich die Performances und neuen Texte um Luft, Wolken, Sonne und Regen.
Am kommenden Dienstag und Mittwochabend tritt die Berliner Schriftstellerin und Buchgestalterin Judith Schalansky auf mit dem 5. und letzten Beitrag übers Wetter. Die ideale Besetzung finden wir, denn Judith Schalansky hat in ihren Büchern immer wieder über die Natur geschrieben und gibt unter anderem die Reihe Naturkunden im Mattes und Seitz Verlag heraus. Und mit ihr sind wir jetzt verbunden. Guten Abend, Judith Schalansky.
Guten Abend.
Ist das Wetter ein Thema, das Sie normalerweise viel beschäftigt? Reden Sie gerne übers Wetter?
Aber natürlich, ich würde auch mich selbst als absolut wetterfühlig bezeichnen. Das Wetter ist, Sie haben es ja gesagt, tatsächlich immer ein Vorwand gewesen, wenn man sonst nichts zu besprechen hat. Mhm. Aber in unseren Zeiten ist es natürlich, ist das Wetter hochpolitisch geworden und dringt wirklich in den Kern dessen, was die Zukunft bringt.
Was genau ist politisch am Wetter?
Also das Interessante ist, dass wir historisch immer sagen können, die Frage nach dem Wetter war natürlich die Frage nach der Ernte, nach unseren Lebensbedingungen und die Frage nach dem, haben wir morgen zu essen und wie geht es weiter. Also Wetter ist sozusagen immer mit Zukunftsfragen verbunden und natürlich, ich meine, wir brauchen das Wort Klimawandel oder ob wir es Klimawandel oder Klimakrise nennen, gar nicht bemühen. Uns ist ja völlig klar, wenn wir uns die Fluten in Spanien angucken, wenn wir uns die steigenden Temperaturen, die Hitzerekorde im Sommer anschauen, dann ist ja klar, dass das Wetter eben überhaupt nichts Banales mehr ist, sondern das Gegenteil von banal.
Wenn es jetzt so ein Programm gibt wie jetzt im Brechthaus, das dieses Thema Wetter nochmal besonders aufs Korn nimmt, dann muss man natürlich überlegen, wie man sich diesem Thema nähert. Und Sie haben Ihr Programm für die beiden Abende außergewöhnliche Trübung der Atmosphäre, Nebel, Rauch und andere Verklärungen genannt. Was hat dazu geführt, dass Sie sich ausgerechnet dem Dunst widmen?
Ja, weil er tatsächlich so diffus ist und weil das natürlich was Zwielichtiges und Mehrdeutiges hat, was hochinteressant ist. Die Wolken sind, glaube ich, relativ gut bearbeitet. Sie sind ja auch relativ früh, im frühen 19. Jahrhundert, klassifiziert worden. Das war eine ganz wichtige Sache, dass man eben die Formen unterscheiden kann, wenn diese Objekte schon so ephemer sind. Aber mit dem Nebel ist es etwas schwieriger gewesen. Der hat sich wirklich seiner wissenschaftlichen Ergründung bis ins 20. Jahrhundert widersetzt. Und ehrlich gesagt, bis heute kann niemand jetzt unterscheiden, was ist ein Strahlungsnebel oder ein orographischer Nebel. Also diese Begrifflichkeiten sind nicht in den Wortschatz eingewandert. Nebel ist diffus. Also man kann sagen, vielleicht dichter Nebel ist eben, wenn die Sicht unter einen Kilometer ist, alles andere ist Dunst. Im Englischen unterscheidet man das noch ein bisschen anders. Da ist Fog wirklich das, die Nebelwand, die man zum Beispiel aus London kennt und die dann auch ganz viel mit dem Smog, mit der Luftverschmutzung zu tun hat. Und mich interessiert dieses Irritierende, also das mehrdeutige Irritierende, wer im Nebel mal gewandert ist, merkt, da wird nicht nur die Sicht verschluckt und man auf sich selbst zurückgeworfen, die Orientierung geht verloren, sondern auch der Schall. Und wir merken auf einmal, es ist eine Art Verwandlung, also auch was total Performatives. Auf einmal wirkt die Welt wie nicht mehr von dieser Welt. Und ob das vielleicht nicht nur was Nebulöses, sondern auch was Erhellendes sein kann, das wollte ich irgendwie klären.
Jetzt können Sie mit dem Publikum in der nächsten Woche keine Nebelwanderung machen, obwohl, wer weiß, wie werden Sie den Abend gestalten? Werden Sie einen Vortrag halten, das Publikum mit einbeziehen, die Nebelmaschine anwerfen?
Ja, all das, genau. Ich habe Dias machen lassen. Ich fand es irgendwie interessant, auch mit dem Projektorlicht zu arbeiten, also ein vorvorletztes Medium zu benutzen. Und wir haben tatsächlich eine kleine Nebelmaschine gemietet und ich zähle sehr auf die Mitarbeit des Publikums, die immer, wenn es nebulös zu werden droht, die Nebelmaschine in Betrieb nehmen darf.
Das klingt ja wirklich interaktiv. Das kann man nächste Woche im Brechthaus in Berlin-Mitte erleben. Wie erklären Sie sich denn, Judith Schalansky, dass das Interesse an Schreiben über die Natur, wird ja auch Nature Writing genannt seit einigen Jahren, es gibt sogar einen Preis dafür, so steigt? Sie sind ja auch seit über 10 Jahren Herausgeberin der Reihe Naturkunden. Da gibt es zum Beispiel Tier- und Pflanzenporträts. Es geht aber auch um Landschaften und Himmelskörper. Man hat so den Eindruck, dass sich die Leute wieder mehr dafür interessieren, oder?
Ja, das ist ganz gewiss Ausdruck einer Entfremdung. Immer wenn etwas wirklich prekär zu werden droht, dann fangen wir an, uns dem nochmal zu widmen. Also gerade weil die Naturbeziehung nicht mehr gegeben ist, also wir nicht mehr die Beziehung auch zu dem haben, was wir essen, das nicht mehr genau wissen, wo das Fleisch herkommt und so weiter. Es gibt eine große Entfremdung und ich glaube, dass sich das alles, was wir versuchen, immer abzuspalten, es kommt wieder. Also das kann man irgendwie vom Energieerhaltungsgesetz herleiten oder von der Psychoanalyse. Aber ich glaube, das, was wir loswerden wollen, nämlich die Natur, und das ist die Fortschrittsgeschichte des 20. Jahrhunderts, diese Erzählung gewesen, wir brauchen das alles nicht mehr. Und wir auch in der digitalen Welt, in der wir leben, wird ja immer behauptet, das ist alles etwas, was man überwinden kann, mitnichten. Sondern wir sind natürlich davon abhängig, von der Natur und von den Lebenszusammenhängen, die wir zerstören und damit die Grundlage. Und es klingt dann immer so krisenhaft, aber es ist ja mehr als eine Krise, sondern es ist etwas, was uns selbst betrifft. Und ich glaube, da gibt es einen großen Wunsch, der auch wiederum was mit einer Sehnsucht nach Verbundenheit und letztendlich auch mit Sinnlichkeit und unseren Sinnen zu tun hat, mit denen wir halt Naturerfahrung nach wie vor machen.
Und um diese Sinne geht es auch am Dienstag, den 12. November und am Mittwoch, den 13. November. Da wird Judith Schalansky zu erleben sein mit ihrer Lecture-Performance über Nebel, Rauch und andere Verklärung. Los geht's um 19.30 Uhr, am Mittwoch um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 6, ermäßigt 4 Euro. Und das Ganze findet statt im Literaturforum im Brechthaus in Mitte. Da gibt es dann viel Erhellendes über das Nebulöse. Vielen Dank, Judith Schalansky.
Sehr gerne.